Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, euch, die euch auf den Weg gemacht habt, dass wir heute hier miteinander Gottesdienst feiern, aber auch euch, die ihr zu Hause seid und online zuschaut, entweder live oder zeitversetzt. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Weihnachtskrippen gibt es wie Sand am Meer, und ich weiß nicht, ob ihr schon eure Weihnachtskrippe aufgebaut habt oder ob ihr das erst kurz vor Heiligabend macht. Ich habe euch eine schlichte Weihnachtskrippe mitgebracht. Zumindest mal per Bild können Sie hier vorne sehen. Zugegeben, es ist zunächst lediglich ein ganz einfacher Holzstamm. Nichts, aber auch gar nichts deutet auf den ersten Blick auf eine Krippe hin. Doch die Wichi-Indianer in Argentinien sind kreative Leute. Von ihnen stammt nämlich diese kleine Weihnachtskrippe. Dieser Holzstamm, wie ihr es vielleicht schon ahnt, lässt sich öffnen. Und mit dem nächsten Bild könnt ihr das sehen. Wenn wir die Seitenflügel öffnen, verwandelt sich dieser einfache Holzstamm in eine schlichte Weihnachtskrippe. Mit Maria zur Linken, Josef zur Rechten, mit Jesus, dem Kind, in der Krippe in der Mitte und dem Stern von Bethlehem über der Krippe. Wir haben jetzt sogar einen Stern hier über uns im Gemeindehaus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir gefällt diese Krippe. Warum? Weil es ein einfacher Holzstamm ist und weil es eine schlichte, einfache Krippe ist. Auf das Wesentliche reduziert. Ich glaube, das reicht und mehr braucht es eigentlich auch erstmal gar nicht, weil hier der Kern von Weihnachten deutlich wird. Maria, Josef, Jesus und der Stern, der den Weg weist. Aber höchstens, dass wir vielleicht noch einen Hinweis brauchen, wie wir, mit welcher Einstellung wir mit dem Geschehen von Heiligabend umgehen. Und da möchte ich euch ein Zitat geben von Fritz Rienecker, ein schon verstorbener Bibelausleger. Aber er hat in einem seiner Kommentare zur Weihnachtsgeschichte Folgendes geschrieben. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Er sagt, es war eine heilige Stunde, als das, was uns hier erzählt wird, an Heiligabend geschah. Und zum Lesen und zum Hören dieser Begebenheit gehört ein heilig ernster Sinn. Warum? Denn es war die Stunde, die der Jungfrau einen Sohn, der Welt einen Heiland, der Erde einzigartiges Leben und der Menschheit den Sohn Gottes schenken sollte. Und wir sind jetzt mit der jetzigen Adventszeit ja auch wieder auf dem Weg hin zu dieser heiligen Stunde, dass wir uns dessen erinnern und sie uns vergegenwärtigen. Und wir wollen uns heute einmal fragen lassen, mit einem heilig ernsten Sinn, wie hat Maria denn ihre Adventszeit oder die Adventszeit ihres Lebens erlebt? Also jetzt nicht die 4 Wochen, die wir gewohnt sind als Adventszeit, sondern die Adventszeit, die anfing, als der Engel kam und ihr die Geburt oder die Ankündigung dessen gab, dass sie Jesus Christus austragen wird, den Sohn Gottes, dass der Heiland der Welt kommt. Wie hat Maria ihre Adventszeit erlebt, von der Ankündigung der Geburt bis hin zu der Geburt? Und den Predigttext wollen wir heute miteinander anschauen, in Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und ich möchte uns einladen, dass wir einen aufmerksamen, konzentrierten oder wie Fritz Rienecker sagen würde, einen heilig ernsten Sinn mitbringen, um zu erfassen, worum es an Heiligabend geht. Und wir werden viel davon jetzt schon hören in der Begebenheit, wo der Engel die Geburt oder die Schwangerschaft von Maria ankündigt. Wir lesen diesen Text miteinander und schon mal den ersten Impuls. Gott sucht mich im Alltag oder Gott besucht mich im Alltag. Und wir lesen in Lukas 1, Vers 26 folgende. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau. Sie war verlobt mit einem Mann mit Namen Josef, der war vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria aber erschrak über diese Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Wir merken schon beim Erscheinen des Engels, der hier angesprochen wird, das macht deutlich, um des Himmels willen, weil die Engel kommen ja aus der Himmelswelt Gottes, um des Himmels willen geschieht jetzt hier nun Außergewöhnliches. Maria mag aber vielleicht gedacht haben, um Himmels Willen, was geschieht denn jetzt hier? Das kann ich ja gar nicht fassen, was jetzt hier alles auf mich einströmt und einprasselt. Und genauso soll es sein in diesem Augenblick. Genauso möchte Gott das haben. Um des Himmels Willen, um Gottes Willen, wegen Gottes Willen, aufgrund des Willen Gottes geschieht nun, was geschieht. Und was geschieht? Ich sage es mit einfachen Worten. Gott sucht Maria im Alltag oder Gott besucht mich in meinem Alltag. Können wir ausmalen, was das für Maria bedeutet haben mag, wenn ein Engel Gottes sie besucht in ihrem Alltag? Ausgerechnet Maria. Das bisherige Leben, ich glaube, es stand so eher unter dem Lichtkegel der Unbedeutendheit, wenn man die große, weite Welt anschaut. Ein unbedeutendes Mädchen im Teenageralter, aus einem wahrlich unbedeutenden, nicht näher genannten Hause, aus einem unbedeutenden Ort namens Nazareth, von dem es später heißt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Aus einem verruchten Landstrich, wie Galiläa es damals war. Für Maria mag dieser Besuch, dieses Aufgesuchtwerden von Gott, glaube ich, sehr verstörend gewesen sein, überraschend, befremdlich erscheinen. Also keine wohlige, heimliche Adventsatmosphäre, wie wir sie uns schaffen in unseren Wohnzimmern, wenn wir Zeit dafür finden. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr aber jetzt nur die Bibel ein klein wenig kennt und liest, welche Art Gott hat, um Menschen aufzusuchen, der wird immer wieder merken, dass Gott genauso eine Liebe dafür hat, eine Priorität dafür hat, solche Menschen aufzusuchen, die eher unbedeutend sind, die niemand so richtig auf der Rechnung hat. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Die Hirten auf dem Felde waren doch auch eher die, die im Abseits des Lebens damals waren. Nicht? Die hatten einen sogenannten Stinkeberuf, mit dem wollte keiner weitere nähere Berührung haben. Ins Abseits geraten Zachäus und Jesus sieht ihn auf dem Baum sitzen und sagt, heute will ich bei dir in deinem Hause einkehren. Die sogenannten Unbedeutenden, da lag ein Kranker 38 Jahre lang am Teich Bethesda. Niemand hat sich um ihn gekümmert, bis Jesus kam und hat ihm geholfen. Oder nehmen wir die Schwiegermutter von Petrus, die mit Fieber da niederlag. Jesus geht extra in dieses Haus hinein und heilt sie. Menschen eben wie Maria, wir könnten noch x andere aufzählen aus der Bibel. Und darf ich uns fragen, sind nicht wir auch im Grunde solche Menschen? Wer fragt mich schon, was die große Weltpolitik anbelegt? Mich hat noch keiner angerufen aus der großen Politik als Experte in Richtung Corona-Fragen. Wäre auch gar nicht angebracht. Aber trotzdem, nicht, wir gehören auch eher zu den Normalen, zu den eher Unbedeutenden in diesem Weltgeschehen. Aber Gott hat eine Vorliebe, hat eine Priorität für Menschen, die eher unbedeutend sind und sucht sie auf und will sie besuchen in ihrem Alltag. Und das gilt genauso für dich und mich. Und damit fängt Advent eigentlich an, auch in unserem Leben. Dass Gott sagt, ich besuche dich in deinem Alltag, ich suche dich auf. Das geschieht nicht immer wie bei Maria durch einen Engel, das kann ganz unterschiedlich geschehen. Aber bei Maria war es eben ein Engel und er hat einen merkwürdigen Gruß mitgebracht, über den Maria selber erschrocken ist. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Vielleicht fragen wir uns auch, was ist das für eine Anrede? Und wir sind damit in guter Gesellschaft, weil, wie Maria selber sagt, hier ist es ja verbrieft, welch ein Gruß ist das? Sie konnte damit erstmal gar nichts anfangen, war darüber verstört, es war für sie befremdlich. Welch ein Gruß ist das? Sei gegrüßt, du Begnadete. Ich habe euch gebeten, heute Morgen in dieser Stunde mit einem heilig ernsten Sinn dabei zu sein. Dann lasst uns mal drüber nachdenken, was dieser Gruß aussagt. Sei gegrüßt, du Begnadete. Wenn der Bote Gottes Maria als Begnadete anspricht, dann wird etwas sehr, sehr Wichtiges deutlich. Und was Gott von Anfang an in der ersten Adventszeit deutlich machen möchte. Ich möchte es mal so sagen, zu einem heilsgeschichtlich. Mit diesem Gruß des Engels hinein in das Leben der Maria wird das Adventstor Gottes aufgestoßen für die ganze Welt. Und es ist ein Tor der Gnade, das aufgestoßen wird. Und das gilt heilsgeschichtlich gesehen und das gilt aber auch persönlich für jede Person, wie zum Beispiel für Maria. Dass Gott dich in deinem Alltag aufsucht, dass du Gott ab nun erfahren wirst, alles steht unter der Gnade Gottes. Dass Gott mich aufgesucht hat, dass er dich aufgesucht hat, dass wir uns haben von ihm finden lassen. Das hat damit zu tun, dass Gott das Tor der Gnade zu deinem Leben und zu unserem Leben aufgestoßen hat. Und dass sein erstes Begrüßungswort heißt, du bist ein von mir ab nun Begnadigter. Große Botschaft, oder? Advent heißt, du bist ein Begnadeter. Das Tor der Gnade wird aufgestoßen. Und das heißt für mich oder für uns zweierlei und für Maria auch: erstens, dass Gott dich aufsucht, kannst du dir nicht verdienen. Und dass Gott an deiner Lebenstür anklopft, hat nichts mit deinen guten Werken zu tun, mit einem guten Leben, sondern es passiert einzig und allein, dass Gott Interesse an dir als Person hat. Unabhängig von deinen Leistungen, unabhängig von deinen Nöten oder von dem, was nicht gut lief in deinem Leben. Weil Gott Interesse an dir als Person hat, sucht er dich auf und will dich begnaden. Es ist einfach geschehen, weil Gott sich dir zuwendet, weil er dich liebt. Wisst ihr, die Gnade Gottes ist immer die unverdiente Zuwendung Gottes. Sowohl bei Maria als auch in unserem Leben. Und das Zweite, dass Gott dich im Alltag aufsucht, steht nicht nur unter dem Zeichen seiner Gnade, sondern auch unter einem Vorzeichen. Und zwar unter dem Vorzeichen, der Herr ist mit dir. Wenn wir das mal miteinander auch nochmal durchdenken oder auch von Maria her durchdenken, was das heißt, der Herr ist mit dir. Schaut doch mal in das Leben von Maria hinein. Maria wusste noch nicht, was das alles mit sich bringt, wenn nun Gott sie im Alltag aufsucht und sie gebrauchen möchte, den Heiland der Welt auszutragen. Sie hat viel Schönes, sie hat viel Erhabenes erfahren und erlebt seitdem. Das kommt sogar in dem Lobgesang von dem Ave Maria, wie es in Lukas 1, Vers 46 heißt, schön zum Ausdruck. Meine Seele erhebt den Herrn, sagt sie, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Sie ist ein des Heilands fröhliches Kind, die Maria. Aber sie muss zugleich dann auch viel Schweres und viel Schmerzvolles ertragen. Denken wir nur daran, die Ehespannungen, die es dann gab, als Maria schwanger war und der Josef wusste, ich bin aber nicht der Mann. Wir können es ja nachlesen, wie Gott dann mit Josef auf die Sprünge geholfen hat, um da weiterzukommen. Oder in den nächsten 30 Jahren den Verlust von ihrem Mann, vom Josef, der früh gestorben ist, und auch von Sohn Jesus Christus am Kreuz. Aber wisst ihr was? Das Wichtigste hat der Engel von Anfang an geklärt. Ich bin mit dir in allem, was dein Leben weiterhin bringt, an Schönen und am Schweren. Und wo wir das so mitnehmen, vielleicht auch in die Adventszeit von der Maria, dass Gott zu dir sagt, du bist ein Begnadeter. Du musstest dir mein Dasein in deinem Leben nicht verdienen. Ich habe dich einfach lieb und deshalb bin ich bei dir. Und das andere, ich bin mit dir in allem, auch weiterhin. Ich denke, das ist schon mal eine sehr trostreiche Adventsbotschaft. Im Grunde dachte ich dann aber, der Engel hätte mit einem schönen Wortspiel weitermachen können. Ich liebe ja Wortspiele, weil sie manchmal so kompakt sind und weil sie einfach so was Lebendiges haben und so Dinge auf den Punkt bringen. Und ich dachte mir, der Engel hätte eigentlich sagen können, Maria, der Herr ist mit dir, so steht es hier, aber Maria, der Herr ist auch gleich in dir. Aber das hat der Engel so nicht gemacht, dieses Wortspiel. Warum auch immer. Er hat es auf jeden Fall ausführlicher berichtet und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Und was er da gesagt hat, das zeigt etwas von der Größe Gottes, die bis heute gilt, von der Größe Jesu, die bis heute Bestand hat. Und das macht Adventszeit von Maria so wertvoll. Wir lesen es miteinander. Gott zeigt mir die Größe Jesu. Der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und diesem Sohn sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Es ist ja, wie es ist mit Jesus Christus. Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen zu dieser Person, Jesus Christus von Nazareth. Damals wie heute. Mal ein paar Streiflichter damals. Die Theologen, die Pharisäer, hielten Jesus für fanatisch und sagten sogar, er ist mit dem Teufel im Bunde. Andere konnten ihn nicht so recht einordnen, sie nannten ihn einen guten Lehrer. Schon damals. Seine Verwandten haben Jesus zeitweise für verrückt erklärt. Er ist verrückt, holt ihn zurück nach Hause, er schadet dem Ruf der Familie. Die Leute von Nazareth, wo Jesus aufgewachsen war, die sagten, er ist doch nur der Sohn Josefs, des Zimmermanns aus unserem Dorf. Dagegen dann Petrus, der entdeckte in ihm und sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der römische Hauptmann, der Jesus am Kreuz verbluten und sterben sah, der sagte, das ist wahrlich der Sohn Gottes gewesen. Also merkt ihr schon, damals zur Zeit Jesu waren die Meinungen und die Überzeugungen, wer diese Person ist, so weit auseinander. Die einen so, die anderen so ein bisschen mittendrin. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Gehen wir in die Fußgängerzone nach Heidelberg und fragen wir die Leute, was sie denken zu Jesus Christus, dem Sohn, dem Kind in der Krippe und dem Sohn Gottes am Kreuz. Wir werden die ganze Bandbreite wahrscheinlich wieder hören und erleben. Dabei ist bei der ersten Adventszeit, die auf dieser Erde geschehen ist, im Leben von der Maria, wird das ja abgebildet, das Wesentliche eigentlich schon gesagt. Das Wesentliche zum Wesen Jesu Christi gesagt. Daran könnten wir uns eigentlich immer orientieren, was der Engel uns hier mit auf den Weg gibt, wer Jesus Christus von seinem Wesen her und seinen Aufgaben her ist. Gehen wir es ganz kurz miteinander durch. Der Name soll Jesus sein. Gut, Jesus ist ein allgemeingültiger Name in der damaligen Zeit, das wissen viele von uns auch. Trotzdem ist es ein besonderer Name. Und biblische Namen sind immer sprechende Namen. Die haben eine Botschaft, nicht? Sie sprechen eine Botschaft aus und die Botschaft im Namen Jesu heißt, Gott rettet. Und das Entscheidende an dieser Stelle ist dann vielleicht noch einmal, dass der Engel sagt, liebe Maria, du sollst ihn so nennen, Jesus. Also die Freiheit der Namensgebung hat Maria nicht. Die überlässt Gott Maria nicht. Ihm ist die Sache, um die es geht, so wichtig, dass er sagt, den Namen, den behalte ich mir vor. Nenne ihn Jesus. Er ist der, der die Menschheit und die Menschen rettet. Da muss Maria dann in ihrer Freiheit der Namensgebung zurücktreten. Und hier wird schon deutlich, diesen Retter, diesen Jesus schickt der Himmel. Und dann geht es Schlag auf Schlag, wenn wir das hier miteinander lesen. Ich weiß gar nicht, ob Maria das alles aufnehmen konnte, als junges Teenager-Mädchen. Was da alles so gesagt wird über Jesus Christus. Da heißt es, der wird groß sein. Gerade dieser Retter wird groß sein. Lass dich nicht blenden, wenn er in Niedrigkeit erscheint. Lass dich nicht täuschen, wenn du meinst, er hat nicht die entsprechende Gestalt und nicht das gebührende Auftreten. Er ist dennoch groß. Lasst euch nicht täuschen. Warum ist er groß? Weil er Großes bewirkt. Er wird auch Sohn des Höchsten genannt werden, lesen wir hier. Zweimal, ihr Lieben, wird Jesus von Gott, dem Vater, selbst genannt als mein geliebter Sohn. Ihr kennt die Geschichten, oder? Bei welchen zwei Begebenheiten reißt der Himmel auf und Gottes Stimme kommt und sagt, das ist mein geliebter Sohn und damit ist Jesus gemeint. Welche zwei Ereignisse fallen euch ein? Einmal die Taufe Jesu, nicht? Ja. Als Jesus mit seiner öffentlichen Wirksamkeit beginnt, stellt sich Gott der Vater zu Jesus und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und die zweite Begebenheit, wo genau das Gleiche passiert, ist der Berg der Verklärung. Und warum beim Berg der Verklärung? Weil Jesus auch wusste und auch die Jünger erfahren mussten, dass danach der Leidensweg, der intensive Leidensweg von Jesus Christus hin zum Kreuz zunehmen wird. Lest es mal nach in den Evangelien. Nachdem Jesus vom Berg der Verklärung runterkam, in die Niederungen wieder des Alltags, war sein Leidensweg, hat sich verdichtet hin auf Golgatha hin. Und bevor dies eintritt, bevor also Jesus seine öffentliche Wirksamkeit generell angefangen hat bei seiner Taufe und bevor er diesen Leidensweg intensiv durchleben musste, sagt Gott selbst immer, das ist mein geliebter Sohn, um das nochmal deutlich zu machen, wer Jesus Christus ist. Und dann heißt es hier ganz schnell, Davids Sohn, ewiger König mit ewigem Reich. Das sind für uns eher befremdliche Aussagen und Titel. Womöglich sagen sie dem einen oder anderen gar nicht so viel. Da muss man schon in die Bibel rein, da muss man ins Alte Testament rein, um zu schauen, was ist mit diesen Begriffen, was hat es damit auf sich. Da muss man bei den Propheten nachlesen, bei Samuel, bei Jesaja, bei Zacharia, bei Daniel und Hesekiel und wie sie alle heißen. Und dann wird uns deutlich, dass hier jahrhundertalte Prophetien nun Erfüllung finden in diesem Kind Jesus Christus, der Davidssohn schlechthin ist, der Menschensohn sein wird, der verheißen ist, der einmal als ewiger König über Israel herrschen wird und der am Ende der Zeiten Herrscher sein wird über alles. Jetzt haben wir nicht die Zeit, das zu vertiefen, da müssen wir ein Bibelseminar im Grunde machen an dieser Stelle. Aber wer jetzt heute Morgen noch mit einem heilig ernsten Sinn hier unter uns dabei ist, der spürt etwas, der muss etwas spüren, nämlich dass Advent heißt, ab jetzt leben wir mit einer ganz besonderen Person auf dieser Erde. Mit der Person Jesu Christi, dem Sohn Gottes, dem Davidssohn, dem verheißenen Herrscher aller Zeit. Und so erlebt Maria also ihre Adventszeit. Und ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Maria gesagt hat, wenn sie das verstanden hat oder nur annähernd verstanden hat, um was es hier geht. Danke Gott, dass ich diesen Jesus austragen darf unter meinem Herzen. Und dass du durch mich mit ihm Geschichte schreiben wirst für diese Erde. Und wie dürfen wir das sagen? Ich glaube, wir dürfen uns neu anstecken lassen und sagen, danke Gott, dass ich Jesus in meinem Herzen tragen darf. Maria hat ihn unter ihrem Herzen getragen und dann ausgetragen. Aber wir dürfen Jesus in unserem Herzen tragen und mit ihm durchs Leben gehen. Paulus sagt doch im Römerbrief, Christus in mir, Christus in uns. In seiner ganzen Größe, ich bin dir dankbar, du hast es in der Einleitung ja auch schon gesagt. Wir haben uns ja gar nicht abgesprochen da an dieser Stelle. Aber du hast ja auch diese Größe Jesu betont, die in dir ist und mit der wir leben dürfen. Und genau darum geht es hier. Nicht? Dass diese Größe Gottes, die der Engel hier deutlich macht, dass diese Größe Gottes in mir lebt, in dir, in uns lebt. Das ist unvorstellbar. Ich kann es gar nicht richtig ausdeuten, gar nicht richtig fassen. Ich kann nur anbetend davor stehen und kann sagen, Herr, welch eine großartige Botschaft, dass du in dieser Größe, in diesem Wirken in uns, deinen Kindern lebst. Advent. Gott ist da. Dennoch tun sich bei Maria Fragen auf. Und das führt uns zum dritten Gedanken beim heutigen Text, wie Maria die Adventszeit erlebt. Und Maria stellt diese Fragen. Und wir erleben als nächsten Impuls, könnt ihr sehen, Gott klärt mich auf. Ich habe es bewusst so genannt, es ist Aufklärung, es ist eine Art Sexualkundeunterricht im Hause Maria. In der Adventszeit. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man diese Formulierung hier so liest, aber es ist schon merkwürdig, nicht? Wir haben hier, ihr Lieben, die genaueste Auskunft über das Geheimnis der Menschwerdung Jesu. Ihr werdet keine ausführlichere Stelle in der ganzen Bibel finden als hier. Wie das geschieht, dass der Sohn Gottes geboren wird. Das ist die ausführlichste Stelle und doch ist sie so nebulös, oder? Es ist, als wenn der Engel eine Nebelkerze zündet und etwas sagt, wo dann aber im Grunde gar nicht so viele große, konkrete Antworten gibt. Alles bleibt so ein bisschen im Nebulösen, nur dass man so eine Ahnung bekommt, wie das sein könnte. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wie ist denn das zu verstehen? Wie versteht ihr das? Wie hat Maria das wohl verstanden? Ist doch nicht gleich so, dass es so klar ist und eindeutig ist. Aber im Grunde steckt dahinter die Aussage, auch wenn sie nebulös erscheint, ohne ein göttlich wirkendes Wunder wird es nicht gehen, Maria. Das steht fest. Und zwar ein Wunder Gottes, das an dir, in dir geschehen muss und zu geschehen hat. Und die Theologen sprechen dann von dem Wunder der sogenannten Jungfrauengeburt. Warum? Weil in diesem Text schon zweimal vorher angeklungen ist, dass der Engel zu einer Jungfrau kam und dass sie verlobt war mit Josef aus dem Hause Davids und dass sie eine Jungfrau war. Und dann sagt Maria selbst noch, wie soll das geschehen, da ich noch von keinem Manne weiß? Der postmoderne Mensch unserer Tage hat dafür aber ein müdes Lächeln übrig. Jungfrauengeburt. Und ich finde ein bisschen das Erschreckende, auch viele Theologen mittlerweile haben da ein müdes Lächeln dafür übrig. Da wird man gar nicht mehr ernst genommen, wenn man an die Jungfrauengeburt in diesem Sinne, wie sie uns hier weitergegeben wird, glaubt. Dann behilft man sich mit diesen Aussagen, man macht einfach daraus eine junge Frau, dann ist das ganze Problem schon erledigt. Trotzdem hat man Probleme damit, weil Maria sagt, wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Und diese Aussage, da ich von keinem Manne weiß, heißt natürlich nicht, dass sie nicht schon einen Mann hätte. Natürlich, sie hat ja den Josef und war schon mit ihm verlobt. Also sie wusste um einen Mann, sie wusste um ihren Mann, um den Josef. Aber wenn sie sagt, dass ich noch von keinem Manne weiß, dann heißt es, dass sie noch keinen Sex mit diesem Mann hatte, mit dem Josef. Also dass sie noch Jungfrau war. Also es geht nicht um eine junge Frau, das war Maria auch, sondern es geht darum, dass sie noch Jungfrau war. Und wenn wir mit einem heilig ernsten Sinn daran gehen, dann kommen wir eben nicht umhin zu sehen, dass es eben darum geht. Dass nicht eine junge Frau schwanger wird, sondern dass eine Jungfrau schwanger wird. Zweimal angekündigt und von Maria selbst bestätigt. Mancher mag jetzt vielleicht sagen, ist das generell so wichtig? Jungfrauengeburt, ja oder nein? Jungfrau oder junge Frau? Hauptsache Jesus ist geboren, oder? Das ist doch eigentlich das Entscheidende und das Wichtige. Aber ihr Lieben, so einfach können wir es uns an dieser Stelle nicht machen. Wenn ihr das Glaubensbekenntnis betet oder ich weiß nicht, wie aufmerksam ihr vorhin das dritte Lied gesungen habt von unserer Lobpreiszeit. Da gab es eine Zeile, haben wir gesungen, geboren von der Jungfrau. Das hat Eingang gefunden in das Glaubensbekenntnis der Christenheit. Geboren von einer Jungfrau. Und warum hat es Eingang gefunden? Warum war das so wichtig? Weil es theologisch bedeutsam ist, ihr Lieben. Wir können es nicht einfach nur so wegwischen, weil es nicht in unseren Kopf reinpasst, nicht in unsere Vorstellung hineinpasst. Geboren von einer Jungfrau gehört zum Allgemeingut der christlichen Überzeugung von jeher. Wenn wir nämlich die Jungfrauengeburt leugnen, dann leugnen wir auch die Sündlosigkeit Jesu. Dann leugnen wir die Gottheit Jesu. Dann verletzen wir die Ehre Gottes und verneinen die Zuverlässigkeit der biblischen Autoren. Es geht also nicht um wenig, es geht um viel. Es geht um was Entscheidendes. Da hängt schon eine ganze Menge dran. Und letztlich, ihr Lieben, denke ich, hat es mit meinem Gottesbild zu tun. Traue ich Gott solche Dinge zu? Der Engel sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Habe ich das noch in meinem Gottesbild drin, dass bei Gott alles möglich ist? Ich möchte euch mal ein bisschen auf so eine kleine Gedankenkette mitgeben zu diesem Thema. Gott ist alles möglich. Gott hat ja Adam geschaffen, richtig? Wie hat er das getan? Ohne Zutun eines Mannes und ohne Zutun einer Frau. Gott hat Eva geschaffen, richtig? Wie? Mit Zutun eines Mannes, aber ohne Zutun einer Frau. Gott hat seinen Sohn ins menschliche Dasein gebracht, richtig? Und wie? Mit Zutun einer Frau, aber ohne Zutun eines Mannes. Wenn der Schöpfer Gott die schöpfungsgemäßen Gesetze außer Kraft setzen kann, wo liegt denn das Problem hier? Das Problem liegt in unserem Gottesbild. Traue ich Gott zu, dass er so groß ist, dass bei ihm alle Dinge möglich sind? Auch eine Jungfrau ein Kind zu geben, dass sie schwanger wird. Ihr seht schon, Maria erlebt die Adventszeit, in der sie ja hineingeworfen wird und die sie nicht gesucht hat. Sehr spannend und sehr herausfordernd. Und jetzt noch ein vierter und letzter Impuls. Und das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend und macht nochmal Maria groß an dieser Stelle. Bisher wurde Jesus groß gemacht, aber jetzt wird uns Maria groß. Gott schenkt Maria, ich habe es so genannt, das letzte Wort. Aber zuerst spricht der Engel. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn und das in ihrem Alter. Sie ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, sagt der Engel dann. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Der Engel spricht zuerst einen Vergleich an, nicht ein Beispiel aus dem Verwandtschaftsverhältnis oder Verwandtschaftsnetzwerk von der Maria. Schau dir Elisabeth, die schon so alt ist, die schon im sechsten Monat schwanger. Und Maria wusste ja davon schon. Und ich glaube, dass der Engel das aus seelsorgerlicher Absicht her spricht. Nicht? Um Maria ein Beispiel zu geben, wie das gehen kann, dass Gott Unmögliches möglich machen kann. Dass er ihren Horizont erweitern will und sagt, schau mal, bei der Elisabeth hat Gott auch so gewirkt. Und das, was ich dir jetzt verkündet habe, dass du als Jungfrau auch ein Baby bekommen wirst, schwanger werden wirst, das wird genauso passieren. Also es ist eine seelsorgerliche Ermutigung, eine Horizonterweiterung, um ihr Sicherheit zu geben und Klarheit zu geben. Aber dann kommt das letzte Wort und das darf Maria in dieser Geschichte haben. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das letzte Wort in dieser Begebenheit gehört Maria. Und wenn wir das jetzt mit heilig ernstem Sinn auch weiter miteinander verfolgen, dann werden wir merken, das ist ein großes Wort einer großen Frau des Glaubens. Nicht, dass wir jetzt in eine theologische Richtung reinkommen, wo Maria als Miterlöserin und Gottesmutter irgendwelche Gnadenmöglichkeiten zugedacht werden. Davon halten wir uns fern. Aber sie ist eine große Frau des Glaubens, des Vertrauens in das, was Gott durch sie und mit ihr zum Heil dieser Welt schaffen will. Und da darf sie uns groß werden, als eine Frau des Glaubens, die Gott sich anvertraut und traut. Deshalb möchte ich schließen mit einem Gedanken eines Autors, der heißt Francis Schaeffer, leider auch schon verstorben. Aber ich finde, er hat einen treffenden Ausdruck geschaffen in Bezug auf dieses letzte Wort, das Maria hier spricht. Und er hat es genannt, die Haltung von Maria gegenüber dem, was jetzt alles auf sie einprasselt, ist geprägt von einer passiven Aktivität. Ihr könnt es hier vorne lesen. Passive Aktivität. Ich möchte es gerne erläutern, wie er das meint, Francis Schaeffer. Er sagt nämlich, Maria stellt sich Gott aktiv zur Verfügung, indem sie sagt, ich bin des Herrn Magd, ich gehöre also Gott auf deine Seite und ich bin einer derjenigen, der jetzt mit dir lebt, der mit dir rechnet und der dir dient. Ich bin deine Magd, altdeutsches Wort nicht, ich diene jetzt dem, was du vorhast. Und ich habe mich gefragt, möchte uns fragen, kann ich das auch weiterhin von mir sagen, jetzt gerade auch in der Adventszeit? Ich bin einer, der zu Jesus gehört, okay. Aber bin ich bereit, auch einer der zu sein, der weiterhin mit Jesus lebt, und zwar so mit Jesus lebt, dass er mit dem, was er durch mich vorhat, zum Zuge kommt? Bin ich bereit, aktiv mich ihm zur Verfügung zu stellen? Ich habe die Tage gelesen, dass man in Kanada, ich weiß nicht, ob in Kanada generell oder nur in einzelnen Gebieten, dass man in Kanada sich in der Adventszeit folgendermaßen begrüßt. Are you ready for Christmas? Ich dachte so, ich würde es gerne abwandeln. Are you ready for Christ? Nicht? Das ist die Herausforderung, in der Maria steht. Are you ready for Christ? Bin ich bereit für Jesus, für das, was er mit mir, durch mich vorhat. Und dazu braucht es nicht nur eine Aktivität, dass ich mich, so wie Maria, dem aktiv aussetze und das bejahe, sondern es braucht auch eine gewisse Passivität. Und das ist der zweite Aspekt hier, dass sie nämlich sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe einfach so, wie du gesagt hast. Sie lässt Gott an sich ran, sogar in ihr Leben, sogar in ihrem Bauch. Sie lässt Gott in sich wachsen im Grunde, den Sohn Gottes in sich wachsen. Maria ist bereit, ein Mensch zu werden, mit dem Gott noch etwas vorhaben darf, mit dem Gott etwas noch verwirklichen darf. Und das macht Maria so groß und stellt genau die Frage dann an uns auch, kann das auch von mir, kann das auch von uns gesagt werden, dass ich Jesus noch weiterhin an mich ranlasse, dass er in mir wachsen darf und dass er mich verändern darf in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln und dass er durch mich noch wirken darf in dieser Welt. Are you ready for Christ? Oder auf Neuenglisch, bin ich ready for Christ? Wenn ihr nur das mitnimmt, diese Frage, bin ich ready for Christ? Dann seid ihr in dem Adventsgeschehen von der Maria mittendrin. Ich möchte schließen, indem wir alles noch einmal auf einem Bild hier vorne sehen und uns einladen in eine ganz persönliche Zeit der Stille. Gott besucht mich in meinem Alltag, erfährt Maria. Danke, Herr, das zeigt mir, dass ich dir wichtig bin. Du besuchst mich einfach in dem Alltag, in dem ich bin. Und es steht unter dem Zeichen der Gnade und unter dem Segenszeichen, ich bin mit dir. Gott zeigt mir die Größe Jesu. Danke, Herr, dass ich mit dir leben darf, mit diesem großen Gott, mit dir, Jesus Christus, in dieser Größe, die uns heute Morgen wieder überwältigt hat, darf ich leben und du lebst sogar in mir. Und Herr, klär mich auf in meinen Fragen, so wie du Maria aufgeklärt hast. Und ich danke dir, dass ich mit meinen Fragen und Zweifeln kommen darf. Und Gott wird irgendeine Form finden, dir zu antworten. Aber bleib ehrlich in deinen Fragen dran. Und Gott schenkt mir auch die Möglichkeit eines Wortes oder vielleicht sogar des letzten Wortes. Herr, lass mich mehr wie Maria werden. Ich stelle mich dir neu zur Verfügung. Mach aus mir, durch mich, was du willst. Passive Aktivität. Nehmen uns eine Zeit der persönlichen Stille, um das, wo einfach das Wort Gottes dich angesprochen hat, achtet auf die Sprache eures Herzens und redet in dieser Sprache mit unserem Herrn. Ich bete dann noch ein Schlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wenn wir die Adventszeit so bedenken, die beschrieben ist in deinem Wort, wie Maria sie erlebt hat, dann merken wir, Herr, wenn wir den Bogen in unser Leben schlagen, dass du ein menschenfreundlicher Gott bist und dass du auch ein Freund von uns bist, von jedem Einzelnen hier. Und dass du anklopfst in unser Leben und dass du Großes vorhast in unserem Leben und mit unserem Leben. Ich danke dir auch, dass die Größe Jesu uns neu vor Augen steht, Herr. Schenk, dass sie uns neu überwältigt, Herr, und uns neu in Staunen bringt. Vor allen Dingen, dass du in dieser Größe in uns lebst. Und dass wir mit dir durch dieses Leben gehen dürfen, durch Höhen und Sterben. Und deshalb kann man mit dir getrost leben, aber auch noch getroster sterben, weil du der bist, der du bist. Und ich danke dir, dass wir dir unsere Fragen stellen dürfen, so wie Maria. Und Herr, wir wollen darauf vertrauen, dass du uns Antworten gibst und gib uns eine Antenne, dass wir deine Antworten, dein Reden hören und vernehmen und verstehen. Und danke, dass Maria sich passiv-aktiv dir zur Verfügung stellt. Herr, lasse uns darin groß werden, in unserer Nachfolge mit dir. Dass wir sagen, Herr, ich gehöre zu dir. Und es geschehe und es werde so, wie du es gut für mich meinst und willst. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich will mich für dich und deine Sache gebrauchen lassen, auch in dieser Adventszeit. Danke, Herr, dass wir dich haben.